Grüß Sie, mein Gast heute ist unsere Kollegin Ina Ruck, ansonsten aus Moskau, jetzt aus Köln zugeschaltet. Was ist in Moskau gerade besser als in Köln?
Hallo, ja, es regnet nicht. In Köln regnet es, wie so oft. In Moskau sind es gerade 13 Grad, habe gerade extra nochmal nachgeguckt und der Himmel ist trocken.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft Ina Ruck, ARD-Korrespondentin in Moskau.
Grüß Sie, schön, dass Sie Zeit haben. Das sind ja Luxusprobleme mit Regen in Köln. Also bei uns sprechen wir die Tage immer eher über Schnee und Schneegriesel.
Ja, also genau. In Köln regnet es eigentlich immer, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, und Moskau, 13 Grad, ist da richtig dann jetzt Frühling? Was wäre die beste Jahreszeit überhaupt in Moskau?
Ach, das geht mir in Deutschland ebenso wie in Moskau oder wie an anderen Orten, an denen ich war. Ich finde immer die Jahreszeit die schönste, die gerade ist. Das ist halt so. Und in Moskau ist der Frühling und der Herbst sehr kurz. Man geht also von Winterstiefeln und Daunenjacke bis zu ohne Jacke und kurzer Hose binnen weniger Wochen. Und im Herbst ist es ganz ähnlich. Deswegen findet man die kurzen Jahreszeiten vielleicht ein bisschen schöner, weil sie so kurz sind. Aber eigentlich ist jede Jahreszeit schön.
Ja, und nicht so extrem, oder? Wenn ich das richtig gelesen habe, Sommer ist ja brutal heiß teilweise, oder?
Ja, das ist halt kontinentales Klima mit sehr kalten Wintern und sehr heißen Sommern. Aber schon einer Hitze, die man ganz gut ertragen kann, weil das so eine trockene Hitze ist in Moskau. Die kann man eigentlich ganz gut mitleben.
Auf der anderen Seite ist aber dann auch relativ eng. Also 11 Millionen Menschen auf 2.500 Quadratkilometern. Stellt man sich das vor wie richtig so ein Stadtmoloch oder gibt es da viel Grün auch zwischenreihen?
Moskau ist eine erstaunlich grüne Stadt und eine Stadt mit breiten Boulevards und großen Plätzen. Das war so eine stalinistische Architektur, die da vor allem die Innenstadt sehr prägt. Die 11 Millionen stimmen natürlich nicht. Es sind offiziell tatsächlich 13 Millionen schon und inoffiziell viele, viele mehr. Es gibt sehr viele Arbeitsmigranten in Moskau, die gar nicht alle legal da sind. Und es gibt eben sehr viele Leute, die aus dem Umland in die Stadt rein und raus pendeln. Das ist schon ein Riesenmoloch, aber es lässt sich erstaunlich gut dort leben, wenn man alles Politische und alles andere ausblendet.
Aber da sieht man mal, wie Moskau wächst. Also ich hatte gestern die 11 Millionen nachgeschaut, über Nacht sind es jetzt schon 13 geworden. Es ist ja wirklich atemberaubend, wie das geht. Gibt es dann viele früher, oder bei uns ist das Bild so, dass dann viele aber tatsächlich Stadtflucht auch machen und Dachas haben, wo sie sich am Wochenende am ehesten aufhalten. Wie ist es bei Ihnen? Wie urban leben Sie?
Ich lebe in einem sehr schönen alten Viertel mitten in der Stadt. Es gibt kaum Einfamilienhäuser in Moskau, zumindest nicht in den Innenstädten. Das ist dann so ein Mietshaus und wir haben einen kleinen Garten vorm Haus. Da wohnen, ich glaube, in dem Haus sind 6 Etagen, a 3 bis 4 Parteien, also relativ viele Leute. Es ist aber ein bisschen grün und mein Weg zur Arbeit, ich gehe zu Fuß ins Studio meistens, habe ich mir während der Corona-Zeit angewöhnt. Da gehe ich dann so 40 Minuten an sehr befahrenen Straßen vorbei, aber auch durch einen schönen kleinen Park. Also ist so gemischt.
Da gehen Sie dann sicher ja auch an Läden vorbei. Und wenn wir das Wetter und die Wohnsituation schon haben, lassen Sie uns kurz noch über die Versorgungslage in Moskau im Augenblick reden. Merkt man Sanktionen? Merkt man, dass was fehlt in Läden?
Oh, das ist die Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme. Jein. Also man merkt auf den ersten Blick sehr wenig, sind halt Marken ausgetauscht. Es gibt eben bestimmte Marken nicht mehr, dafür gibt es andere. Bestes Beispiel sind immer die Autos auf den Straßen. Da fahren jetzt unglaublich viele chinesische Modelle, deren Namen man früher gar nicht kannte. Die haben jetzt eben die Volkswagens und Skodas und BMWs verdrängt. Noch nicht völlig natürlich, aber es kommen immer mehr dieser chinesischen Autos. Und ähnlich ist es auch in den Geschäften, dass altbekannte westliche Marken verdrängt werden durch welche, die man bisher noch nie gehört hat. Das ist dann oft nicht mal eine Sanktionsfolge, weil so Klamotten sind ja nicht sanktionsbedingt. Also niemand hat sanktioniert, dass keine Modeklamotten mehr nach Moskau exportiert werden dürfen. Das ist eher dann so eine freiwillige Selbstbeschränkung der Firmen, die einfach nicht mit Russland in Verbindung gebracht werden. So eine Art Imageschutz. Man merkt ansonsten, dass Preise steigen. Da ist aber gar nicht immer klar, ob das jetzt an den Sanktionen liegt oder ob das gerade an irgendwelchen Misswirtschaftsgeschichten oder schlecht geplanten Wirtschaftsgeschichten liegt oder ob es an Wetterbedingungen liegt. Also wenn Sie mich jetzt so fragen, merkt ein normaler Mensch, der in Moskau einkaufen geht, die Sanktionen, dann würde ich sagen, eher nicht unmittelbar, aber mittelbar natürlich.
Also kein Mangel im eigentlichen Sinne. Trotzdem packen Sie irgendwas ein. Sie sind gerade in Deutschland, eben wir sind nach Köln verbunden über Leitung. Wenn Sie dann aus Deutschland wieder nach Moskau fahren, nehmen Sie irgendwas mit, wo Sie sagen, ah, das kriege ich da aber nicht?
Ja, schon. Käse zum Beispiel. Guten französischen Käse ist schwer zu bekommen in Moskau. Sowas nehme ich manchmal mit. Aber ich habe mir ehrlich gesagt angewöhnt, ganz ohne Gepäck zu reisen. Ich habe eine Wohnung in Moskau und wir haben eine Wohnung in Köln. Und ich pendel meistens nur mit Handgepäck, weil das schneller geht. Man kann ja nicht mehr direkt nach Moskau fliegen. Man steigt um in Istanbul, in Belgrad, sonst wo noch. Und mit Handgepäck geht das alles sehr viel schneller.
Die Wohnung in Köln haben Sie also nach wie vor. Wo fühlen Sie sich denn am ehesten zu Hause nach 30 Jahren Korrespondentinnenleben zwischen Washington, Paris, immer wieder Moskau, Köln?
Das ist auch so eine Frage, die ich immer ganz schwer beantworten kann. Früher habe ich immer ganz stolz gesagt, mein Zuhause ist mein Koffer. Das ist natürlich albern, das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Mein Zuhause ist da, wo mein Mann ist, der ist in Köln. Aber mein Zuhause ist auch ein bisschen Westfalen, da bin ich aufgewachsen. Und das ist so eine Landschaft, die mir so sehr... Ich fühle mich gleich zu Hause, wenn ich jemanden westfälisch reden höre oder wenn ich eben nach Westfalen komme. Das geht auch nicht aus einem raus, glaube ich. Aber natürlich ist auch Moskau und Russland ein bisschen mein Zuhause gewesen. Da gibt es gerade so einen Trennungsprozess wegen der Ereignisse. Aber das ist schon auch so, ich habe da mehr als 20 Jahre meines Lebens verbracht und das ist schon auch wirklich ein zweites Zuhause gewesen, sage ich jetzt immer dazu.
1:1, der Talk auf Bayern 2 heute mit Ina Ruck, der Fernsehkorrespondentin, ARD-Korrespondentin in Moskau. Wir sind ungefähr gleich alt. Eine meiner ersten Fernsehnachrichten oder Fernseherinnerungen und Ereignisse, die ich hatte, war die erste Mondlandung 1969. Was haben Sie da im Angebot?
Geht mir ganz genauso. Ich kann mich daran erinnern, dass wir Kinder wurden geweckt. Das war ja irgendwie spät abends, glaube ich.
Vater stand nachts in der Türe, gesagt, jetzt darfst du aufstehen.
Genau. Und dann haben wir auch da gebannt vor dem Fernseher gesessen und haben dieses grisselige Bild gesehen. Und ich glaube, ich habe damals noch nicht so richtig kapiert, dass es Weltgeschichte ist oder Mondgeschichte, aber es war schon aufregend.
War das insgesamt eine Nachrichten- und fernsehaffine Familie, in der Sie groß geworden sind?
Nee, eigentlich gar nicht so. Das war eher ich, die sich für sowas interessierte, sehr früh auch schon. Ich habe irgendwie immer als Kind schon gerne so Radio gehört und auch Radionachrichten und dann habe ich mir auch Fernsehnachrichten angeschaut. Manchmal haben meine Eltern mich dann da weggezogen, weil sie gesagt haben, das ist jetzt hier nichts für dich. Ich kann mich gut daran erinnern, die RAF-Terroristen, die da damals ja Anschläge verübten und Menschen kamen ums Leben, da kann ich mich gut an ein Bild erinnern, wo jemand tot auf der Straße lag, mit dem Tuch bedeckt und da wurde ich wirklich weggezogen, damit ich das nicht auch noch im
Traum
sehe.
Aber das war ja nach der Mondlandung.
Es war weit nach der Mondlandung, ja. Aber ich war damals immer noch lange Kind und habe das dann immer gerne gesehen.
Was haben die Eltern denn gemacht?
Meine Eltern hatten eine Gastwirtschaft im Westfälischen, in der Stadt Unna. Und mein Vater war parallel dazu auch noch Vieh- und Pferdehändler.
Gastwirtschaft in Richtung Sterne oder nicht?
Nee, in Richtung Bier ausschenken, 3 Fremdenzimmer hieß das damals, wo meistens so Monteure übernachteten, die auf Montage irgendwie ins Ruhrgebiet fuhren. Und ansonsten war das halt eine Bierkneipe mit Stammtisch und mit Skatrunden, mit Sparverein. Da gab es so einen Sparverein, wo alle so immer Geld sparten in so Kästchen.
Ja.
Also eigentlich ein ganz bodenständiges Elternhaus, wo jetzt Nachrichten nicht so eine große Rolle spielten. Meine Eltern waren jetzt auch gar nicht unpolitisch oder so, aber das waren jetzt nicht Nachrichten-Junkies, die keine Tagesschau verpassten.
Also in der Kneipe groß geworden mit anderen Worten. Ja, und wenn der Vater auch ein Pferdehändler noch war, waren Sie auch ein Pferdemädchen da?
Ja, schon. Ich hatte relativ früh einen Pony und habe sehr schnell dann auch... Bin mit meinem Vater losgefahren auf die Viehmärkte und die Pferdemärkte und habe dann auch in einem Reitverein geritten und so. Aber es kam dann irgendwann so eine Pferdeallergie in der Pubertät. Das war ganz schrecklich für mich. Da hatte ich dann so ein allergisches Asthma, was erst viele, viele Jahre später wieder mit verschiedenen Behandlungen zurückging. Und das war für mich damals echt ein Verlust. Das weiß ich noch. Ich habe bis heute sehr gerne Pferde und glaube immer, dass das so meine Tiere sind.
Jetzt reiten Sie wieder?
Wenig, weil das jetzt wieder in die Knie geht. Aber ich habe schon so ein ganz besonderes Verhältnis zu Pferden und ich denke immer, wir verstehen uns.
Wo kommt aus diesem Umfeld zwischen der Bierkneipe und dem Pferdestall diese Begeisterung und diese Idee her, Journalistin zu werden, Korrespondentin?
Das weiß ich auch nicht so genau. Das wollte ich immer schon. Ich habe immer gerne erzählt, bin ein neugieriger Mensch und habe immer gerne gleich erzählt, wenn ich irgendwas gesehen und erlebt hatte. Und es gab so einen Moment, die erste heilige Kommunion. Ich bin katholisch aufgewachsen und da gab es als Geschenk einen Kassettenrekorder mit Mikrofon. Mhm. Und da hatte ich dann meine Berufung gefunden quasi. Ich habe alles aufgezeichnet, was man aufzeichnen konnte, die Leute interviewt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das will ich werden. Ich konnte nicht so richtig verstehen, was das genau ist. Also ich habe dann auch immer gedacht, man macht dann sowas, so Hitparaden, Moderation und sowas. Ich war mir nicht so ganz klar, was ein Journalist eigentlich macht, eine Journalistin. Aber das entwickelte sich dann doch sehr schnell. Und das war sehr früh mein Berufswunsch. Und es war sehr früh auch mein Berufswunsch, ins Ausland zu gehen und irgendwie aus dem Ausland zu berichten.
Haben Sie die Kassetten von damals?
Wir haben tatsächlich eine noch gefunden.
Ah, klasse.
Mein Bruder, unser bester Kinderfreund und ich haben da wir haben so Fernsehsendungen nachgespielt. Mhm. Ich war immer die Moderatorin, sowas wie eben die Hitparade oder dann gab es doch immer dieses, es gab so ein Ratequiz. Mit welches Schweindal hätten es denn gern?
Was bin ich?
Genau, das haben wir auch gespielt. Also wir haben solche Sendungen nachgespielt. Die gibt es noch, die Aufnahme. Total lustig.
Toll, man könnte sie zur Not erpressen auf alle Fälle. Ja, also nee. klar war Journalismus, klar war dann auch Ausland. Und auch das Interesse für Russisch war ja schon ganz früh da, wenn ich das richtig weiß.
Genau, das war auch ein bisschen durch die Tatsache geprägt, dass ich eben in Unna groß geworden bin. Unna war eins von 3 oder 4 großen Aufnahmezentren, Aufnahmelagern hieß das damals für Spätaussiedler aus der ehemaligen oder noch damaligen Sowjetunion. Da kamen also sehr viele Leute schon in den 70ern, die große Welle war später in den 80ern, 90ern, aber die ersten kamen Ende der 70er aus Russland, aus der Sowjetunion zurück nach Deutschland in die historische Heimat. Katharina die Große, die Zarin, hatte im 18. Jahrhundert ja Deutsche nach Russland angeworben, regelrecht. Typisch deutsch, die sollten dann den Russen das landwirtschaftliche Handwerk beibringen, also typisch deutsch, als könnten die das nicht alleine. Ja. Und man hat die da angesiedelt, es waren auch zum Teil religiös verfolgte Mennoniten und sowas aus Europa. Und deren Nachfahren, das Deutsche hatte sich in vielen Familien noch gehalten, konnten dann zurückgehen in die historische Heimat. Viele waren von Stalin noch deportiert worden nach Kasachstan, Kirgisistan, sonst was alles. Und die kamen alle zurück, die kamen durch meine Stadt. In meiner Schule gab es Russischunterricht sehr früh schon. Meine Eltern haben früher immer gesagt, hätten wir das Kind nicht auf die rote Schule geschickt. Es gab 2 Gymnasien, das war eben das, welches eher links war, das andere eher rechts. Und ich war auf dem und lernte sehr früh Russisch und die Sprache gefiel mir.
War das ein Thema, dass der Vater im Krieg noch gegen die Russen war?
Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, das war auch ein bisschen mein Interesse, dass man hörte manchmal so Sachen, wenn die Russen kommen oder so, ne? Oder meine Mutter hat erzählt, dass ich mich als Kind mal hinterm Sofa versteckt habe, weil ich gedacht habe, was, wenn jetzt die Russen kommen? Mhm. Weil ich, das war so ein, was ein Russe ist, war mir gar nicht klar, ob das jetzt ein Unwetter ist, ein Tier oder ein Mensch. Das war nur irgendwie, ne, so ein ungeheuerliche Vorstellung. Und ich war ja neugierig und wollte dann genau wissen, was die eigentlich sind, die Russen. Also jetzt ganz doof erklärt, aber ich bin dann sehr früh zum Studieren auch in die damalige Sowjetunion noch gegangen, als eine der ganz wenigen Leute aus Westdeutschland. Mhm. Da waren ja vor allem DDR-Studentinnen und Studenten und habe dann da richtig auch Kurse gemacht.
Sie waren die Erste, wenn ich das richtig weiß, in Ihrer Familie überhaupt, die studiert hat. Die Erste auch in der Familie, die überhaupt auf dem Gymnasium war.
Also in der engeren Familie, Familie. Es gab Cousinen und Cousins natürlich.
Haben Sie sich das schwer erkämpfen müssen?
Nee, gar nicht. Meine Eltern haben mich, ich bin sehr selbstständig aufgewachsen. Wir hatten ja diese beiden Betriebe und mein Bruder und ich waren da irgendwie, liefen da so mit. Eine sehr, sehr schöne Kindheit, sehr liebevolle Eltern, aber auch Eltern, die uns sehr früh haben machen lassen. Wir haben dann auch, heute würde man das wahrscheinlich Kinderarbeit nennen, aber wir haben sehr früh auch mitgeholfen in dieser Kneipe und haben da auch richtig Aufgaben übernommen. Und wir haben aber auch uns so selbst geregelt. Ne? Ja. Also ich habe da das für mich entschieden und meine Eltern haben gesagt, ja, wenn du das richtig findest, dann mach mal.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2. Ina Ruck erklärt uns Russland.
Naja, erstmal hat sie sich selbst Russland erschlossen. Studium haben wir gerade schon gehört. Dann aber auch als Reisebegleiterin über Interkontakt. Was war das für ein Job?
Genau. Interkontakt war so eine sowjetische Reiseagentur, die irgendwie mit einem deutschen Reisebüro, mit einem Westdeutschen so einen Deal hatte, dass man Touristen in die Sowjetunion brachte. Und die wurden dort dann immer begleitet von irgendeiner Reiseleiterin. Die hießen dann immer Natascha, Tamara, wie auch immer. Und es brauchte aber eine deutsche Begleitung, die die Leute über die Grenze brachte, die die Touristen dann im Hotel abgab. Und das bot man gerne Studenten an. Ich war damals schon Studentin der Slawistik und konnte so ein bisschen Russisch und habe das dann gemacht. Ich habe dann immer eine Gruppe Deutscher über die Grenze gebracht. Also man flog dann mit irgendwelchen sowjetischen Aeroflot-Flugzeugen nach Moskau und die brauchten halt jemanden, der die Sprache konnte und der sie da betreute, bis ich sie dann bei der jeweiligen Natascha, Tamara, Tatjana abgegeben habe. Und ich hatte dann die Tage frei, musste morgens und abends im Hotel sein und konnte quasi für mich schon dieses Moskau entdecken und Leute kennenlernen. Und das war eine ganz tolle, verrückte Zeit.
Und auch während des Volontariats waren Sie dann teilweise jedenfalls in Moskau. Und das war ein günstiger Zeitpunkt, weil da ist Geschichte geschrieben worden.
Absolut. Wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Großes Glück. Ich hatte ein Nachfolgestipendium nach meinem Studium in Moskau. Ich war auch zum Studium zwischendurch da an der Moskauer Lomonossow-Universität und das war tatsächlich genau zu dem Zeitpunkt, als dort der Putsch stattfand, 1991 und ich kann mich noch sehr gut an den Morgen erinnern. Ich wurde da wach in meinem Wohnheimzimmer, was wir mit fünf Studentinnen belegten und da ging das Radio plötzlich nicht mehr und wir wunderten uns und gingen runter in die Mensa zum Frühstücken und da hieß es dann, Gorbatschow ist tot. Das stimmte dann nicht, aber es fuhr auch keine Metro. Niemand wusste, was los war und wir sind dann zu Fuß in die Innenstadt, um dort schon auf Menschenmassen zu treffen, wir sahen dann später Panzer kommen. Also ich war mittendrin, ohne dass ich wusste, was da wirklich passiert. Ich bin dann auch relativ schnell ins ARD-Studio gelaufen und habe gesagt, Leute, ich bin hier Volontärin, mache hier gerade so einen Kurs an der Uni, könnt ihr mich vielleicht gebrauchen? Und in dem ARD-Studio saß Gerd Ruger und hat dann gesagt, ja, komm mal rein, können wir immer gebrauchen.
Ja, das war eine tolle Reportage damals. Der ist ja dann wirklich auch auf diese Barrikaden gestiegen, erinnere ich mich noch eben.
Ja.
Und als nicht Putin, sondern Jelzin. Erstmal, genau, so viel Zeit muss sein. Putin kam dann danach. Nur damals war es ja wirklich so, gerade auch noch als vorher unter Gorbatschow, und das ist eine Frage, die man sich von hier aus immer wieder stellt, die sich ja auch ja, ganz oft gestellt kriegen, welche Erklärung es dafür geben kann, dass diese Aufbruchsstimmung, die es in diesem Land gegeben hat, hin zu mehr Liberalismus, hin zu mehr Offenheit von damals, dass das so versandet ist.
Ja, also ich glaube, die Aufbruchsstimmung war wirklich die größte Aufbruchsstimmung, die ich jemals irgendwo erlebt habe. Ein bisschen war es nach der Obama-Wahl in den USA auch so, aber ist ein anderes Thema. Da war ich auch da. Die Leute hatten Wahnsinnserwartungen und niemand hat ihnen so richtig erklärt, dass es das alles nicht umsonst gibt. Dass es also, wenn man den Staat umbaut, wird das kosten, das war ja ein gigantisches, auf Luft gebautes Konstrukt, die Sowjetunion, die auf Pump lebte, die Preise künstlich niedrig hielt und es war klar, dass wirtschaftlich ist das nicht zu halten, es muss eine Reform her und die Reform wird sehr schmerzhaft sein. Da waren die Leute nicht drauf vorbereitet. Dazu kam, dass dann gleich Korruption eine Rolle spielte, die es in der Sowjetunion gab, die dann plötzlich aber neues Futter bekam und da waren dann viele sehr schnell sehr enttäuscht. Hatte viel damit zu tun, dass es wenig politische Bildung gab, dass niemand wirklich wusste, was bedeutet Demokratisierung, was kostet das auch. Und da war dann sehr schnell nach der ersten Amtszeit von Jelzin eigentlich war schon klar, das hält nicht lange. Und Jelzin selbst hat dann ja, als er sich zum zweiten Mal hat wählen lassen, seine eigenen Prinzipien gebrochen, hat die Medien gezwungen, positiv über ihn zu berichten, hat irgendwelche Deals gemacht mit Oligarchen, dass er bloß an der Macht blieb. Also das war dann sehr schnell vorbei, leider.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass Sie eben bei der Obama-Wahl in den USA waren als Korrespondentin, später auch nochmal bei der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten. Wir haben also da ganz viele Vergleiche. Ist dieses Arbeiten für eine deutsche Berichterstatterin, wie man es annehmen würde, in Washington im Zweifel einfacher als in Moskau? Oder kräht da erst recht überhaupt kein Hahn nach einem deutschen Journalisten?
Je nachdem, wie man es anschaut, in den USA ist vieles sehr viel einfacher, weil es einfach geregelt ist. Man hat Ansprechpartner als Presse, nicht? Man meldet sich irgendwo und hat einen Pressesprecher, der einem antwortet. Das ist in Russland sehr viel schwieriger. Einfach weil es ein Land ist mit einer demokratischen Tradition, Institutionen, weiß man, an wen man sich wo wendet. Und ähnlich ist in beiden Ländern, dass die Menschen unheimlich offen sind, in Klammern waren, ich sage gleich warum, also wenn man in den USA oder in Russland auf die Straße geht und eine Umfrage macht, sind die sehr mitteilungsfreudig, in Klammern waren, und erzählen sehr gerne. In Deutschland ist das ja ganz anders. Da kommt jeder gleich und sagt, Moment mal, ich habe hier aber recht am eigenen Bild und was machen Sie da? Und ich will hier nicht reden. Das ist wirklich ein Paradies für Umfragen, beide Länder. Russland ändert sich gerade sehr. Die Leute machen sehr zu. Deswegen habe ich das gerade immer in die Vergangenheit gesetzt. Ja. Da wird es ganz schwierig, mit Menschen zu reden, weil die einfach Angst haben.
Können Sie noch zählen, wie oft Sie umgezogen sind?
Ich hatte mal so ein Sofa, das habe ich sehr geliebt, so ein blaues Ledersofa. Das ist mit mir 7-mal umgezogen, bis es dann nicht mehr durchhielt. Und seitdem sind, glaube ich, nochmal 3-4 Umzüge dazugekommen. Es geht ja immer hin und zurück.
Je überlegt, irgendwo ganz zu bleiben? Also und sei es in Deutschland?
Washington ist schon eine schöne Stadt. Da habe ich schon drüber nachgedacht. Mensch, hier könnte man auch wohnen. Aber nee, ansonsten zieht mich dann schon immer wieder irgendwie in die wie auch immer definierte Heimat, also das weitere Westfalen oder was auch immer. Aber
da wird Ihnen dann wieder zu langweilig. Waren Sie ein Jahr, zwei da und dann 2018 wieder nach Moskau.
Man ändert sich ja im Leben. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch ruhiger. Ich habe in Russland vor vielen Jahren für sehr wenig Geld ein kleines Häuschen mit einem Zimmer und einem Ofen, wo man auf dem Ofen schläft, wie in so russischen Märchen, gekauft in einem Dorf, wo meine Freundin nebenan eine kleine Pferdezucht aufgebaut hat. Und da habe ich eine Zeit lang gedacht, da kann ich natürlich nicht leben auf Dauer, weil da gibt es weder Kanalisation noch einen Arzt in der Nähe. Aber das war auch so ein Stück Heimat. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, kannst du nicht irgendwie eine Möglichkeit finden, da immer so eine Basis zu haben und dann ab und zu nach Moskau. Aber das ist natürlich alles Quatsch. Das kann man, wenn man jung ist, spinnt man sowas rum und dann kommt man doch sehr gerne nach Deutschland zurück. Man wird patriotisch, wenn man lange im Ausland war. Zumindest so gegangen.
Und wie lässt sich so ein Leben, so dieses Hin- und Herziehen, wie lässt sich das mit einer Beziehung vereinbaren?
Ja, also mit einem netten Mann, der bereit ist, seinen Job aufzugeben und mitzuziehen. So einen habe ich. Der ist jetzt halt nicht mit, weil er irgendwann auch gesagt hat, jetzt reicht's mal mit Russland, ich fahre da nicht mehr hin. Aber der hat mich schon auf vielen der Stationen begleitet.
Jetzt eben die Station wieder Moskau ab 2018, seit 2018. Dann kam ausgerechnet rechtzeitig Corona. Haben Sie das erlebt in Russland oder bei uns?
In Russland und tatsächlich ohne Mann. Der war gerade 3 Tage, bevor die Grenze geschlossen wurde, ist er irgendwie nach Deutschland gereist und kam dann nicht zurück über Monate. Und wir saßen wir haben dann immer aus Russland uns gefragt, was regt sich Deutschland über einen vermeintlichen Lockdown auf? Das, was Lockdown ist, haben wir hier. Die Russinnen und Russen durften wirklich wochenlang über 2 Monate überhaupt nicht auf die Straße. Wir Journalisten kriegten dann so QR-Codes, mit denen wir dann kurz raus konnten. Aber die Leute waren wirklich gefangen in ihren Wohnungen. Und das sind ja dann wirklich kleine 2-3-Zimmer-Wohnungen, wo man dann mit Mann und Maus wohnt.
Ohne Mann in dem Fall?
Also ich rede jetzt von den anderen, ich durfte ja aus. Ja. Aber die dann wirklich man durfte 100 Meter mit dem Hund Gassi gehen und nach Anmeldung ins nächste Geschäft. Und das dann auch nur nach Kalender. Also da wurden dann, manche Hausaufgänge durften dann morgens von 7 bis 9, die geraden Hausaufgänge in den ungeraden Hausnummern, durften die dann mal eine Stunde raus. Und also wirklich unglaublich. Das war eine sehr, sehr harte Zeit und eine taffe Zeit für uns Journalistinnen und Journalisten, weil wir kaum arbeiten konnten.
Ja, und natürlich in der Beziehung auch, wenn dann gerade ausgerechnet der Mann irgendwie in Deutschland sitzt.
Genau.
Aber Sie haben sich da irgendwie dann über Internet und über elektronische Mittel beholfen.
Genau, wir haben uns sehr gut über elektronische Mittel beholfen. Man kann viel mit Skype und Telefonaten aufholen, das ist natürlich was anderes, ob man nun wirklich zusammen ist oder dann einfach nur quatscht. Aber das hilft schon sehr und wir haben da dann wirklich sogar so eine kleine Spielerunde gehabt mit meinem Mann, so ein Spieleerfinder, der sich gerne immer Gedanken macht über Quizfragen und so, hat dann so ein kleines Quiz ins Leben gerufen, wo wir mit Menschen, einer Freundin aus Washington, aus verschiedenen Orten in Deutschland, ich aus Moskau, noch jemand aus Moskau, haben wir uns dann da abends getroffen und haben irgendwelche blöden Quiz gespielt.
Das war,
aber wirklich, so konnte man das irgendwie überbrücken.
Ein blödes Quiz hätte ich auch, weil unsere Musikredaktion hat tief gegraben, weil sie jetzt ein paar Mal schon Unna so herausgehoben haben. Wir haben gefunden tatsächlich einen Schlagzeuger, der in Unna geboren ist, Christian Finger, den werden Sie nicht kennen, der in einer Band spielt von einer Russin, die aus Hannover kommt.
Und ob ich den kenne?
Den kennen Sie?
Ja, natürlich.
Dann sagen Sie es doch jetzt an. Also Christian Finger spielt Schlagzeug und Oksana Wojtenko singt, die Russin, die eigentlich aus Hannover kommt. Und das Stück heißt Discovery. Also bitteschön, jetzt zeigen Sie mal, dass Sie Radio auch können und nicht nur Fernsehen.
Ein Supergitarrist aus Unna, dem westfälischen Superstädtchen.
Las Vegas.
Ihnen jetzt was. Stop thinking of the future. Look at the present moment. Watch what is happening inside of you. What is new? Such as deep as you.
Thinking of the future, look at the present moment, watch what is happening inside of you. What is new, such as deep as you.
Bayern 2, 1 zu 1, der Talk mit Ina Ruck, die diesen Schlagzeuger, den wir gerade gehört haben, tatsächlich kennt. Kennt man sich, wenn man aus Unna kommt und Musik macht?
Ja, man kennt sich natürlich, wenn man aus Unna kommt. Und das war, ist ja eigentlich eine kleine Stadt. Und wenn man irgendwie auf eins der Gymnasien gegangen ist. Und Christian Finger hat eine Schwester, die Andrea Finger heißt. Und die kenne ich.
Gut, okay, haben wir das geklärt. Gehen wir zurück nach Russland, gehen wir zurück nach Moskau, wo Sie waren, als Putin die Ukraine angegriffen hat, 2022. Gehören Sie auch zu den vielen, die diesen Krieg bis zu seinem Ausbruch für völlig unmöglich gehalten haben?
Ja, und ich war nicht in Moskau, ich war in Kiew. Ah. Kiew gehörte lange zu meinem Berichtsgebiet und ich war, weil ja russische Truppen schon um die Grenzen standen, das ganze Frühjahr über, also im Januar und im Februar in Kiew gewesen, weil wir alle die Situation sehr brenzlig fanden, aber davon ausgingen oder ich davon ausging, das ist wieder so ein Putin-Spiel. Das hatte er vor einem guten halben Jahr davor auch schon mal gemacht, die Truppen an die Grenzen gebracht, die ganze Welt hatte Angst und dann hat er sie abgezogen und nur mal so gezeigt, was er denn so könnte. Und ich war sicher, dass das diesmal wieder so eine Luftnummer ist, einfach um vielleicht irgendwie noch was rauszupressen oder um irgendwie eine Verhandlungsposition zu bekommen. Er hatte damals eine relativ gute Verhandlungsposition und bei verschiedenen Punkten und hat sich eigentlich mit dieser Entscheidung das dann kaputt gemacht. Deswegen war ich sicher, der macht das nicht, natürlich nicht. Habe ich noch einen Tag vorher auf dem Sender gesagt.
Mhm. Und dann aufgewacht, nachts in Kiew tatsächlich mit Bombeneinschlägen.
Genau, aufgewacht, nachts in Kiew, nicht weit von unserem Studio entfernt, mit dem Gefühl, wieso rücken denn jetzt die Leute über mir ihre Möbel? So hörte sich das an. Mhm. Und dann sehr schnell verstanden, dass das was ganz anderes war. Und dann habe ich dann den Tag über in Kiew noch gearbeitet, geschaltet und also live geschaltet. Und wir sind dann aus der Stadt gefahren, weil der WDR sehr dringend darum bat und auch dazu rat, jetzt erstmal die Stadt zu verlassen, weiter Richtung Westen zu fahren. Die Wege zur polnischen Grenze waren zu, die Wege zur rumänischen Grenze etwas besser. Und wir hatten dann eigentlich gar nicht vor, das Land sofort ganz zu verlassen. Das war dann aber so, nach 3-4 Tagen sind wir ganz raus, weil ich nach Moskau zurück musste, denn da drohte das nächste Unheil, da gab es ein neues Gesetz, welches Verbot, über den Krieg zu reden. Und unser gesamtes Studio war in Aufruhr und dachte, sie kommen jetzt alle ins Gefängnis. Und es war völlig klar, ich muss da jetzt hin und wir müssen erklären, was das bedeutet.
Jetzt sagen Sie, der WDR hat großen Wert darauf gelegt, dass Sie da ein bisschen aus dem Zentrum des Geschehens möglicherweise wieder rauskommen. Sie ja vielleicht auch. Also wie ist das mit Angst?
Angst ist immer ein guter Ratgeber, ehrlicherweise in solchen Situationen. Es ist auch oft ein schlechter Ratgeber, aber man spürt, glaube ich, sehr gut, wann es Zeit ist zu gehen. In dem Fall hatten wir den Eindruck, es reicht, wenn wir aus der Stadt raus sind. Wir müssen dann erstmal nicht weiter. Man konnte ganz gut gucken, was sind jetzt die Ziele und so. Aber ja, klar, ich habe ja auch aus Kriegen berichtet. Ich habe in Afghanistan berichtet. Ich war in den Tschetschenienkriegen. Und da habe ich auch gelernt, Angst gut einzuschätzen. Man geht da, gerade wenn man unerfahren ist, sehr oft sehr blauäugig ran. Da habe ich auch viele Fehler begangen. Einer der wirklich richtig heftig war mal in Tschetschenien, wo ich gedacht habe, das ist jetzt völlig risikolos, das kann ich machen, da mit der Armee in das gerade eroberte Dorf, absoluter Fehler, sowas darf man nicht machen, ist mit Glück gut gegangen. Aber ja, Angst ist kein schlechter Ratgeber.
Dann also zurück nach Moskau ins Studio. Jetzt gut 2 Jahre später, wie sieht denn das aus? Dürfen Sie inzwischen, ich sage es nur nochmal, falls jemand unterwegs erst eingeschaltet hat, wir sprechen nicht nach Moskau, sondern gerade nach Köln, wo Sie im Augenblick sind. Wie sieht es inzwischen aus? Dürfen Sie inzwischen von Krieg sprechen oder immer noch nicht?
Also ich habe immer von Krieg gesprochen. Wir haben am Anfang dazu gesagt, hier nennt man das spezielle Militäroperation, haha. Aber natürlich spreche ich von Krieg, wenn das ein Krieg ist. Es gibt halt so ein paar andere Dinge, die wir jetzt tatsächlich nicht mehr aus Moskau berichten, um unsere russischen Kollegen nicht zu gefährden. Wir berichten nicht über den Kriegsverlauf, über Siege oder Niederlagen einer der beiden Seiten. Das haben wir komplett ausgelagert nach Köln und nach Kiew. Wir berichten in Moskau über die Auswirkungen des Kriegs. Und das kann man tun. Es gibt ein fieses Gesetz, welches Diskreditierung der Armee unter Strafe stellt. Und diese Diskreditierung ist nicht so richtig definiert. Also wenn ich mich jetzt auf den Sender stellen würde und sagen würde, die russische Armee macht einen Fehler nach dem anderen, könnte das schon Diskreditierung sein. Deswegen sind wir bei diesem Thema vorsichtig und geben das eben ab. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass viele dieser neuen Mediengesetze so schwammig formuliert sind, dass wir immer so auf so einem Hochseil gehen natürlich, ohne uns zensieren zu wollen. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Wo beginnt dann Selbstzensur?
Und das wäre ein Punkt, zu dem ich nachher noch kommen würde, wo die Schere im Kopf dann möglicherweise einfach ansetzt. Weil das Berichten ist ja nur das eine, sondern es geht ja viel vorher los, nämlich dabei erstmal rauszufinden, worüber man berichtet. Und da, wenn ich das richtig weiß, sind Sie jemand, der immer sehr viel auch darauf setzt, unterwegs zu sein und mit Menschen zu sprechen. Funktioniert das noch?
Genau, man muss Dinge selber ansehen, um darüber berichten zu können. Davon bin ich sehr überzeugt und das wird schwieriger in Russland. aus dem einfachen Grund, dass wirklich viele Leute nicht mehr mit uns reden. Und das wiederum hat zwei Gründe. Die einen reden nicht mit uns, weil sie wirklich Angst haben. Und die anderen reden nicht mit uns. Und das werden mehr, die sagen, nö, ihr seid ja aus Deutschland. Deutschland ist doch unser Feind. Dazu muss man wissen, Deutschland ist wie alle EU-Staaten von Russland offiziell zum unfreundlichen Staat erklärt worden. Mhm. Und es gibt eben viele, die sagen, mit euch reden wir gar nicht. Also das wird dann tatsächlich schwieriger. Und da ist dann auch Informationsbeschaffung schwieriger. Wir wissen, was wir lesen. Wir wissen, wo wir im Netz suchen. Wir wissen auch, welchen Menschen wir vertrauen können als Quellen. Aber es wird natürlich nicht leichter.
Was heißt das aber für einen Menschen, der da lebt, wenn da so viele sich so zurückziehen? Wie sieht es in Ihrem Freundeskreis aus?
Ja, ist eine gute Frage und die Antwort ist nicht einfach. Der Freundeskreis ist sehr klein geworden, also der russische Freundeskreis. Viele meiner, und ich habe wirklich dadurch, dass ich schon dort studiert habe, auch richtig langjährige Freunde, viele haben das Land verlassen. Gar nicht alle erst nach Kriegsbeginn, manche auch schon vorher, weil sie einfach gesagt haben, sie kommen da nicht weiter oder sie wollen in dem Land nicht leben. Und nach Kriegsbeginn eben viele, weil sie gesagt haben, ich kann in diesem Land nicht leben, wenn es sich so verhält. Mhm. Ist nicht mehr meine Heimat. Andere, unter anderem eine sehr enge, früher sehr enge Freundin von mir, ist, wie ich immer sage, verschwunden in der Propaganda.
Ist das die, mit der Sie das Haus zusammen hatten?
Oder genau, das ist die auf dem Dorf. Ja. Die hat einfach, ja, das ist eine sehr gläubige Frau, die sehr auch dieser orthodoxen Kirche vertraut, die auch sehr auf Kriegskurs ist und die hat das, hält das alles für richtig und wir können eigentlich kaum mehr miteinander reden. Das tut uns beiden, glaube ich, weh, aber es geht nicht. Und dann gibt es auch Menschen, da würde ich jetzt nicht sagen enge Freunde, aber schon Menschen, die ich gut kenne und kannte, die im Gefängnis sind oder nicht mehr leben.
Und so läuft man dann wahrscheinlich logischerweise auch automatisch Gefahr, dann jetzt mehr und mehr, auch wenn es früher vielleicht anders war, sich dann in so einer Bubble nur noch zu bewegen aus ja, Westeuropäern oder anderen, die sich da austauschen können. Könnten Sie sagen oder einschätzen, wie die echte Stimmung in Russland ist? Also wie groß die Unterstützung für Putin und den Krieg tatsächlich ist?
Wenn man die Russen und Russinnen fragt, wollt ihr, dass der Krieg aufhört, sagen alle ja. Aber das sagen sie, weil sie einfach grundsätzlich, Krieg ist was Schlechtes, das findet man in Russland genauso wie hier. Das war es aber dann auch schon. Und ich glaube, dass ich mir ein ganz gutes Bild machen kann, weil ich doch immer noch viel reise und weil ich auch doch viel Kontakte noch habe und viel lese. 87% für Putin ist, glaube ich, eine Zahl, die müssen wir nicht diskutieren, dass die nicht so ganz korrekt ist, ist, glaube ich, relativ klar. Mhm. Aber er hat die Mehrheit, das ist mein klarer Eindruck. Die Leute vertrauen ihm, weil er so eine Art Stabilität garantiert. Die Leute sind gegen Krieg per se, aber diesen Krieg finden sie richtig, weil sie einfach nichts anderes hören. Das ist ja die Staatspropaganda, die mit aller Wucht aus allen Rohren feuert, ob nun Social Media, Internet oder Fernsehen. Und vielen hilft dieser Krieg, so zynisch das ist, zum Beispiel ihre Schulden zu tilgen, ihre Finanzprobleme zu lösen. Die Männer, die im Krieg sind, verdienen gutes Geld. Das Geld kommt an. Das sieht man dann manchmal auch in der Provinz, dass da wirklich auch Geld plötzlich ankommt. Mhm. Das klingt jetzt sehr zynisch, aber für viele ist das auch gar nicht so, also das ist fast so eine Rettung für manche Familien, die da irgendwo wirklich weit ab wohnen und sich kaum was leisten können.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Ina Ruck, Journalistin des Jahres 2023.
Und den Hans-Joachim Friedrichspreis im letzten Jahr gleich auch noch mitgenommen. Nehmen Sie diese Preise und Auszeichnungen so ein bisschen auch als Zeichen dafür, dass gerade jetzt, wo so viel Fake News, Desinformation, Lügen, Propaganda unterwegs sind, dass da Orientierung, wie Sie sie bieten mit Ihrer Berichterstattung, immer wichtiger werden, auch eben vor dem Vordergrund, dass viele in Social Media Bubbles und Co. nur noch sich bewegen, wo sie gar nichts anderes mehr wahrnehmen?
Das würde ich hoffen, dass das immer wichtiger wird. Ich glaube, dass die Bubble das gar nicht, denen ist das völlig egal, wer da welchen Preis bekommt. Die leben eh in so einer Parallelwelt. Ich habe diese Preise genommen und habe mich sehr darüber gefreut, als Anerkennung für dieses irre tolle Team, was wir da in Moskau haben. Leute, die wirklich zu uns halten, wissend, dass sie nach einer Arbeit im deutschen Fernsehen möglicherweise nicht mehr was anderes finden in ihrem Land. Und das war einfach eine Riesenauszeichnung für die auch. Und wir haben das groß gefeiert in Moskau.
Wie eng sind die Verbindungen zwischen den Teams? Also kennen Sie Ihren amerikanischen Kollegen vom Wall Street Journal? den Ivan Gekovic auch persönlich, der jetzt da seit einem Jahr im Gefängnis sitzt wegen angeblicher Spionage?
Ja, alle kennen, also die westlichen verbliebenen Journalisten, wir kennen uns natürlich auch untereinander. Wir kennen uns gut. Ich habe Ivan Gershkovich kenne ich jetzt nicht so gut, aber ich kenne ihn. Das ist auch so ein bisschen so eine Generationfrage, ne? Ich bin eher mit den Leuten wirklich sehr dicke, auch aus anderen Ländern, die so ein bisschen älter sind. Aber natürlich kennen wir uns alle und natürlich sehen wir zu, dass immer mindestens 5, 6 von uns in den Prozessen sind. Jetzt gerade war wieder einer, da ist nochmal seine Haft wieder verlängert worden, seine Untersuchungshaft.
Was hat der anders gemacht als Sie?
Kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht, aber er ist sicher kein Spion, sondern er hat einfach seine journalistische Arbeit gemacht. Er hat war in einer Stadt unterwegs, wo uns vielen von uns schon unangenehme Dinge passiert sind, in Jekaterinburg, eine Stadt mit viel Rüstungsindustrie. Das ist so eins der heiklen Themen, nah am Krieg, und da sind sie offenbar besonders empfindlich, und das war wahrscheinlich der Grund.
Ist das so ein Damoklesschwert, so diese staatliche Willkür, die sich da offensichtlich ja ausdrückt, das auch über Ihnen hängt?
Ja, schon. Wir scherzen immer und sagen, wir sind wie die Frösche im Kochtopf, denen es schön mollig warm ist und die aber irgendwann zu spät merken, wenn es zu heiß wird. Wir hoffen, dass das nicht so ist. Aber klar, man hat schon dieses Gefühl von, es gibt keine Regeln mehr, ne? Und da muss man natürlich immer wieder abwägen. Wir fragen uns tatsächlich, nicht nur wir westlichen Korrespondentinnen und Korrespondenten in Moskau, sondern auch der WDR und ich, ne? Wie lange macht es Sinn? Wie lange bleiben wir noch? Macht es viel Sinn? Und wir halten es auch für tragbar. Für mich ist das auch eine ganz schwierige Entscheidung, weil ich einerseits natürlich lieber zu Hause bei meinem Mann wäre und auch auf der anderen Seite aber auch sehr diese Neugier, die mir da wieder im Weg ist, und ich aber auch das Gefühl habe, das ist Weltgeschichte dort und es braucht Augenzeugen, ohne sich jetzt selbst so irgendwas zu stilisieren, aber man muss da doch sein und das mitkriegen, was da passiert.
Naja,
es muss doch jemand berichten.
Wie lange es noch geht, einerseits das Berichten, aber andererseits natürlich das, worüber man da berichtet, ne? Also mehr als 2 Jahre haben wir jetzt den Krieg in der Ukraine. Kürzlich hat der Kanzler gesagt, könnte auch 5 Jahre dauern, das kann keiner sagen. Können Sie sich vorstellen, dass die Russen das so lange mitmachen würden?
Ja, also ich weiß nicht, wie lange das Geld reicht. Russland hat ja Reserven angelegt. Jetzt könnte man natürlich, wäre ein gutes Thema für irgendeine Forschungsarbeit, hat Putin diese Reserven angelegt, schon wissend, dass er irgendwann Richtung Ukraine gehen will. Und diese Reserven finanzieren den Krieg gerade mit und die halten noch eine ganze Weile. Also Wirtschaftsexperten sagen, dass gerade mal die Hälfte ausgegeben ist von all dem. Also schwer zu sagen.
Und auf der anderen Seite, ja, spricht auch möglicherweise eher für eine Verlängerung, gerade Milliardenhilfspaket eben aus den USA bewilligt worden für die Ukraine. Was ist Ihre Vorstellung, wie dieser Krieg zu Ende gehen könnte und wie Russland und die Ukraine danach als Nachbarn weiterleben könnten?
Putin hat ja erstaunlicherweise in vielen Punkten das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich erreichen wollte. Wenn man sich jetzt überlegt, wenn man allein die NATO anschaut, ne? Wenn man also sagt, er hat, eine seiner Begründungen war ja, die NATO bedroht uns über die Ukraine und die Ukraine soll in die NATO und das, ne, das müssen wir verhindern. Die NATO ist mittlerweile um 2 Mitglieder größer geworden. Er hat also genau das Gegenteil erreicht von dem, was er eigentlich erreichen wollte. Oder ein anderes Beispiel ist das russisch-ukrainische Verhältnis. Putin sagt, das sind unsere Brüder und Schwestern und wir sind doch eigentlich ein Volk. Und der Hass gegenüber Russland war in der Ukraine nie größer, als er jetzt ist, verständlicherweise. Also auch da hat er das Gegenteil erreicht. Das heißt, wie auch immer dieser Krieg zu Ende geht, dieser Bruch zwischen den beiden Völkern ist, glaube ich, einer, der sehr, sehr lange brauchen wird, um gekittet zu werden. Das geht nicht in einer Generation, da bin ich überzeugt.
Wenn Sie die Frage hätten beantworten können, dann wären Sie als Korrespondentin auch fehl am Platz, sondern müssten irgendwie viel mehr im Glaskugelgeschäft tätig sein. Sie sind weiter im berichtenden Geschäft tätig und demnächst in der Funktion auch wieder in Moskau. Freuen Sie sich schon oder ist es bang?
Nee, ich freue mich eigentlich schon. Erstens, weil es ja wirklich interessant wird. Es wird dort Anfang Mai richtig spannend, weil Putin inauguriert wird. Da sehen wir dann wieder dieses Schauspiel, wie er über 1000 rote Teppiche durch goldene Türen durch den Kreml läuft. Bis dahin wird die Regierung umgebildet sein. Das wird dann verkündet direkt nachher. Das ist spannend zu sehen. Dann haben wir den Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland, der ja völlig befrachtet wird, jetzt auch mit dem Thema damals gegen Nazis, jetzt wieder gegen Nazis angeblich. Also das wird schon eine ganz interessante Zeit. Da gucke ich auch sehr gespannt drauf und freue mich auch wieder hinzufahren.
Und wir sehen Sie dann wieder in Tagesschau und Tagesthemen. Jetzt ganz herzlichen Dank für diese Stunde nach Köln. Vielen Dank, Ina Ruck.
Danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
Und wenn Sie nach so viel, ja auch nachrichtlicher Stunde hier in 1:1 der Talk ein bisschen Lust auf Nachrichtenpause haben, empfehle ich noch einen Podcast, dreimal besser, von unseren Kolleginnen und Kollegen von BR24, wo es einfach um positive Ansätze geht, darum, wie es in Zukunft besser laufen kann, nicht darum, sich die Welt schön zu reden. Finden Sie dreimal besser in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.